Bibelimpuls Online, der Podcast für ein Leben mit Christus.
Eine halbe Stunde zum Nachfühlen und Nachdenken mit Klaus Dripke, Prädikant der Evangelischen Kirche im Rheinland. Folge 270, Matthäus 20, 20 bis 28.
Macht und Ehre im Reich Gottes. Gibt es dort auch ein Oben und Unten? Sind Sie mit Ihrer beruflichen Position zufrieden? Oder haben Sie noch den Ehrgeiz, auf der Karriereleiter weiter aufzusteigen? Ja, und wie ist es dann, wenn Sie in mehr oder weniger absehbarer Zeit das Zeitliche segnen müssen? Haben Sie schon mal daran gedacht, in welcher Position Sie sich auf der anderen Seite dann befinden werden? Wollen Sie nicht schon heute auch sich auf den Aufstieg auf der sogenannten himmlischen Karriereleiter vorbereiten? Ein lächerlicher Gedanke. Die Tante von Jesus hatte jedenfalls die Karriere ihrer beiden Söhne fest im Blick, als sie sich an Jesus wandte. Die Reaktion von Jesus ist jedenfalls hochinteressant. Und wir sollten uns auch heute noch seine Perspektive voll zu Herzen nehmen. Wir hören aus dem Matthäusevangelium im 20. Kapitel ab Vers 20. Da trat zu ihm, also zu Jesus, die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen, fiel vor ihm nieder und wollte ihn um etwas bitten. Und er sprach zu ihr: Was willst du? Sie sprach zu ihm: Lass diese meine beiden Söhne sitzen in deinem Reich, einen zu deiner Rechten und den anderen zu deiner Linken. Aber Jesus antwortete und sprach: Ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sprachen zu ihm: Ja, das können wir. Er sprach zu ihnen: Meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und Linken zu geben, steht mir nicht zu. Das wird denen zuteil, für die es bestimmt ist von meinem Vater. Als das die Zehn hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Aber Jesus rief sie zu sich und sprach: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker niederhalten und die Mächtigen ihnen Gewalt antun. So soll es nicht sein unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, der sei euer Diener. Und wer unter euch der Erste sein will, der sei euer Knecht. So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben als Lösegeld für viele. Ja, das ist jetzt eine geradezu intime Situation. Jesus mit seinen Jüngern, aber offensichtlich nicht nur mit denen, sondern vielleicht mit denen auch, die dort als Verwandte da sind. Jedenfalls die Mutter der beiden Donnersöhne, also der Zebedäus-Söhne, also muss es die Frau sein, logischerweise, ist auch dabei. Es herrscht so eine allgemeine Erwartung, dass Jesus bald nach Jerusalem einziehen wird. Und das ist für viele so etwas wie der Tag der Machtübernahme. Und kurz zuvor hat ja Petrus auch gefragt: Ja, was haben wir denn davon, wenn wir jetzt dir folgen? Und da hat Jesus sehr deutlich gesagt: Ja, ihr werdet mit mir sitzen auf 12 Thronen. Also ihr werdet mit mir mitregieren. Na, das ist doch schon mal eine Ansage, oder? Das ist übrigens auch eine orientalische Sitte, dass dann der Herrscher mit seinen Mitregenten dann dort sitzt. Und da gibt es aber natürlich auch so etwas wie, sagen wir mal, bevorzugte Plätze. Nämlich üblicherweise ist auf der rechten Seite, also auf der Handlungshandseite, der erstrangige Stellvertreter. Und links daneben ist dann der zweitrangige, aber die beiden sind sozusagen besonders privilegiert. Sowas wie Ministerpräsidenten oder was auch immer. Ja, und da gibt es jetzt diese beiden Söhne des Zebedäus, Johannes und Jakobus. Und die Mutter, nach dem, was man da so lesen kann, heißt sie vermutlich Salome. Und sie ist nach all dem, was man so auch aus anderen recherchieren kann, eigentlich die Schwester der Maria. Und damit ist Jesus ihr Neffe. Und das ist klar, dass sie da natürlich keine Scheu vor Jesus hat. Ja, sie fällt zwar vor ihm nieder, wie Frauen das gegenüber Lehrern auch tun müssen, aber sie ist da völlig, wie sagt man so schön, unverschämt. Sie hat keine Scham. Und man darf nicht vergessen, diese Frau war immer dabei. Sie stand später mit anderen Frauen am Kreuz. Sie half bei der Grablegung. Insofern ist das als keine irgendwie ganz Unverschämte, sondern eine zutiefst von dem, was Jesus sagt und macht und vorhat, überzeugte Frau. Aber natürlich hat sie auch zwei Söhne und da muss man doch sehen, ob man da nicht etwas für sie tun kann. Hier bei Matthäus fragt die Mutter, bei Markus wird sie weggelassen und da fragen die beiden Söhne, aber dass sie jetzt da ist und ihre beiden Söhne sind bei ihr, ist doch egal, wie rum man das jetzt formuliert. Markus hat sie weggelassen, aber die beiden sind natürlich voll der Ansicht. Denn Jesus antwortet ja auch mit den Worten, könnt ihr, also er meint die alle drei, die vor ihm stehen. Was ist denn jetzt das Motiv der Mutter? Ja, eigentlich viel einfacher, als man so glaubt. Sie möchte ihre gute Beziehung nutzen, die sie zu Jesus hat. Dabei ist klar, dass sie sich das irgendwie ziemlich irdisch vorstellt. Also ein Machtreich, in dem er dann die Regentschaft übernimmt. Und wenn sie jetzt für ihre Söhne sozusagen die obersten Posten sichern kann, dann ist doch jetzt eine günstige Gelegenheit, oder? Jetzt könnte man meinen, ja, das ist doch empörend. Ist diese Empörung berechtigt? Ist das nicht eigentlich für uns alle heutzutage auch das Normalste von der Welt? Was haben wir denn ein Recht, uns über diese Mutter oder über diese beiden irgendwie zu empören? Ist doch ganz klar, dass Karriere oder der Ehrgeiz, dieses Streben nach einer verbesserten Position, nach Ansehen, ja auch Macht, natürlich auch ein gutes Auskommen, das ist doch heute auch selbstverständlich. Und für die Mutter ist das klar, wenn die beiden ein gutes Auskommen haben, dann ist ihre Situation auch gesichert, das ist klar, denn sie hat vermutlich kein eigenes Einkommen und ist auf ihre Söhne angewiesen. Also heute ist das alles völlig normal. Vitamin B nennt man das, ja, also Beziehung. Man nennt auch die Fähigkeit von Menschen, dann auf diese Art und Weise Beziehungen zu knüpfen, Beziehungsarbeit, die man halt machen muss, wenn man in irgendeiner Weise beruflich nach oben kommen will. Das ist also heute selbstverständlich. Oder Networking nennt man das auch. Ja, man baut sich seine Unterstützungskreise auf. Man muss solche Kreise auch pflegen. Man muss die Gelegenheiten nutzen und die Beziehungen ausbauen. Und da gibt es natürlich solche Formulierungen wie eine Hand wäscht die andere, wo man sich so wechselseitig auch unterstützt. Das ist klar. Oder auch ein Begriff, der dafür sehr beliebt ist, eine Seilschaft. Hat das ein Geschmäckle? Also ist das etwas, was eigentlich moralisch zwielichtig ist? Aber erstmal ist es doch selbstverständlich. Denn noch ist niemandem wirklich voll bewusst zu diesem Zeitpunkt, dass Jesus einmal sagen wird, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, jetzt antwortet Jesus. Als erstes sagt er, ihr habt doch gar keine Ahnung. Also ihr wisst gar nicht, worum ihr da bittet. Seid ihr denn in der Lage, das Unvermeidliche und dafür notwendige Leid auf euch zu nehmen? Die Sprache mit dem Kelch trinken ist ganz klar, dass ihr den Kelch, den bitteren Kelch auch trinken müsst, damit ihr überhaupt dorthin kommen könnt. Naja, die beiden Donnersöhne sind sehr temperamentvoll. Sie sagen, können wir, ganz selbstverständlich, können wir. Ja, das machen wir. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie Jesus gefühlsmäßig darauf reagiert. Ein bisschen ein inneres Schmunzeln wird er sich jetzt nicht ganz verbergen können. Das ist jedenfalls klar, die sind eifrig. Und da Jesus ein bisschen in die Zukunft blicken kann, kann er ihnen dann auch ganz freundlich antworten, ja, ihr werdet bereit sein. Ihr werdet auch zum Leiden bereit sein. Der Jakobus zum Beispiel, das ist einer der ersten Märtyrer, der ist jetzt von Herodes Agrippa dann dem ersten hingerichtet worden durch das Schwert. Aber er sagt auch, ich kann euch keine Posten vergeben. Das ist nicht mein Job hier. Das wird alles über den Vater geregelt. Über den Vater geregelt, ja. Nach welchen Kriterien denn? Ja, das sollten wir uns dann nochmal anhören. Das kommt später nochmal. Jedenfalls zunächst, wie reagieren die 10 Jünger? Sie werden unwillig. Aganakteo. 4-mal kommt das vor, dieser Begriff des Unwilligwerdens. Ein weiteres Mal auch, als die hohen Priester halt seine Wunder sehen und dass dann die Kinder Hosanna rufen und da werden sie auch unwillig, das ärgert sie. Und dann werden die Jünger nochmal unwillig angesichts dieser Vergeudung dieses kostbaren Salböls in Bethanien. Da werden sie auch unwillig. Und einmal wird sogar Jesus unwillig, nämlich genau in dem Augenblick, als die Jünger die Kinder von ihm abhalten wollen. Also unwillig heißt hier in dem Falle, sie lehnen das ab. Das gefällt mir überhaupt nicht. Das ist dasjenige, was das bedeutet. Ja, aber warum sind sie so unwillig? Was ärgert sie denn so? Die Anmaßung? Über diese Unbescheidenheit der beiden und ihrer Mutter? Über das Vorpreschen? Dass sie jetzt versuchen, die günstige Gelegenheit zu nutzen? Ist da Eifersucht im Spiel oder Neid oder was ist das? Jesus jedenfalls spürt sehr schnell, dass das eine toxische Entwicklung nehmen kann, dass das zu einer inneren Spaltung führen kann in der Beziehung der Jünger. Und das möchte er nicht zulassen. Er will jetzt hier sehr klar den Anfängen wehren. Wie macht er das? Er ruft sie zu sich und erläutert ihnen das. Als erstes gibt er ihnen einen sachlichen Hinweis. Man muss sagen, ohne jegliche Anklage, nämlich ein sachlicher Hinweis auf die Verhältnisse in dieser Welt. Es ist ganz klar, wie diese Welt aufgebaut ist. Macht und Herrschaft, wenn Menschen Macht und Herrschaft haben, das führt praktisch immer oder immer wieder zu Gewalt und zu Unterdrückung für die beherrschten Völker. Das ist so normal, das kennen Sie alle. Es ist fast unausweichbar. Da muss man sich jetzt nicht immer wieder darüber beschweren. Es ist so. Aber entscheidend ist für ihn, dass er jetzt hier den Kontrast dazu bildet. Nach seinem Willen soll es bei den Jüngern nämlich ganz anders sein. Und dann sagt er seltsame Dinge. Wer groß sein will, der sei der Diener von allen. Und wer der Erste sein will, der sei der Knecht von allen. Statt Knecht könnte man sogar Sklave sagen in der Übersetzungsmöglichkeit. Jesus setzt hier einen ganz anderen Maßstab und er nimmt sich selbst dabei als Maßstab. Er sagt, er selbst ist eigentlich der Erste und Größte. Und er kommt jetzt als Menschensohn, um zu dienen. Um allen zu dienen, um alles zu geben, sogar das eigene Leben zu geben, als Lösegeld für viele. Für viele heißt für alle, die es wollen, logischerweise. Zum Lösegeld kommen wir noch, was das bedeuten könnte. Er bezieht sich jedenfalls ganz deutlich auf die Prophetie von Jesaja, die er im 53. Kapitel vor allen Dingen, dort formuliert hat, wo es um das Leiden des Gottesknechts geht, der die Sünden der vielen trägt und der bereit ist, um der Freiheit der anderen willen zu leiden. Jetzt muss man sich mal klar machen, was eigentlich religiöser Ehrgeiz ist. Wenn wir also das ganz wörtlich nehmen, dann könnte man sagen, ja, wer der Erste sein will, wer der Größte sein will, also wer ganz nach oben will, der muss und die Bedingungen erfüllen. Also könnte man doch jetzt daraus Folgendes schließen. Wenn ich jetzt in meinem religiösen Ehrgeiz ganz nach oben will, wie muss ich das machen? Als Erstes muss ich den Kelch natürlich trinken. Das heißt, ich muss bereit sein zu leiden. Das Leiden selbst, das ist schon mal eine ganz wichtige Sache. Und dann muss ich allen dienen. Da muss ich sehen, wo ich jetzt wirklich auch für alle irgendwie dienlich sein kann. Und dann, im Idealfall, muss ich sogar mein Leben geben. Und dann, im anderen Leben, kann ich dann auf Thronen sitzen. Dann kann ich mit Jesus herrschen. Und der Vater, also Gott selbst, verleiht dann den Status dieser erhobenen Position. Was ist denn hier der Unterschied zu dem, was in der Welt passiert? Man passt sich einer Norm, einer Anforderung an. Man beweist seine Qualifikation. Man besteht eine Reihe von Prüfungen. Und man erwartet eine Belohnung für die extreme Belastung, die durch diese Bemühungen entstanden ist. Man möchte erfolgreich sein, jetzt im göttlichen Bereich. Man möchte Ansehen, Macht und diesen Status genießen nach diesen gewaltigen Anstrengungen, die man selbst unternommen hat. Man ist dann Knecht natürlich, aber man möchte möglichst dann ein sehr gehobener Knecht sein. Es gibt eine Bezeichnung, einen Amtstitel. Servus Servorum Dei. Der Knecht der Knechte Gottes. Raten Sie mal, wer diesen Amtstitel führt. Ja, Jesus verweist aber jetzt hier ganz klar auf den Vater. Und vielleicht löst sich dann diese Problematik mit diesem himmlischen Ehrgeiz irgendwie auf. Der Vater, der ist ja die Quelle unendlicher Liebe und gleichzeitig der absoluten Wahrheit. Allein seine Maßstäbe sind gültig. Und wenn man allein das betrachtet, heißt das, wer aus Ehrgeiz dient, liebt niemanden anderes außer sich selbst. Denn das Ziel, das ist ja immer die Grundmotivation, die einem Ziel zustrebt, das Ziel ist einzig Macht und Herrlichkeit als Belohnung. Das Leid ist praktisch nur die Bezahlung dafür. Klar, man muss immer irgendwie etwas auf sich nehmen, um eine höhere Position zu erringen. Und Paulus hat sich da schon ganz deutlich geäußert in seinem Lobeshymnus auf die Liebe in 1. Korinther 13. Da sagt er, und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen, und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Man kann es ganz einfach auf den Punkt bringen. Religiöser Ehrgeiz ist immer, und zwar immer, pure Heuchelei. Man will eine Rolle im Reich Gottes spielen, aber das, was dort an, ja, man kann sagen, Arbeit wartet, das wird niemals delegiert nach der Willkür irgendeines Chefs, sondern alles, was wir dort zu tun haben und die Position, die wir dort haben, ergibt sich absolut naturgemäß, sozusagen nach der Natur des Vaters. Also, es gibt nur eine Natur, die das Ganze bestimmt. Das ist nämlich das Maß der wahren Liebe in uns. Denn nur die wahre Liebe, die sozusagen das innerste Wesen Gottes ausmacht, ist auf eine natürliche Art und Weise mächtig. Das hat zur Folge, dass jeder dort geradezu automatisch den sogenannten Platz einnimmt, der aus seinen Fähigkeiten, aus seiner Liebe heraus entspricht. Wahre Liebe kennt nämlich kein Oben oder Unten. Sie ist immer nur sie selbst und sie begegnet der wahren Liebe immer von jedem und zu jedem auf Augenhöhe. Alle sind Hand in Hand miteinander tätig. Und nicht zu vergessen, da jeder verschieden ist, hat jeder seine einzigartigen Sonderbegabungen mitbekommen. Denn Gott ist keiner, der uns wie eine Matrize, wie eine Schokoladenfigur in einem Schokoladenautomat hergestellt hat. Er hat uns alle einzigartig gemacht. Und damit sind wir naturgemäß immer auch leitend in Anführungszeichen in unserer eigenen Sphäre tätig, ohne dass jetzt diese Leitung deklariert werden muss oder ohne dass wir berufen werden müssen. Denn jeder in dieser Sphäre der Wahrheit spürt aus dieser Wahrheit heraus die Kompetenz von jedem anderen, völlig ohne Neid und völlig ohne jeglichen Ehrgeiz. Wir bilden also dann mit Jesus zusammen geradezu ein Liebesteam. Dabei ist nur er das Haupt. Und wir alle haben dadurch, dass wir mit unseren eigenen Fähigkeiten, die er uns gegeben hat, aus seiner Liebe in uns heraus, haben wir Anteil an seiner Liebesarbeit. Wir bilden einen Organismus aus extrem unterschiedlichen, aber absolut perfekt zusammenpassenden Zellen und Organen. Niemand ist dabei wertvoller oder wichtiger als andere. Und gerade dafür ist doch Jesus Mensch geworden. Er hat sein ganzes Menschsein hingegeben, um es an uns weitergeben zu können. Das ist der Begriff des sich geopfert haben. Damit wir nämlich seine Liebe in unser Menschsein aufnehmen können. Und zuvor hat er seine Liebe jeder Allmacht entkleidet. Denn diese Allmacht würde uns im gleichen Augenblick vernichten. Ja, warum denn? Wir begegnen ihm immer aus unserer Ohnmacht heraus. Und damit wir seine Liebe in uns aufnehmen können, muss sie zu unserer Ohnmacht passen. Das heißt also, wir ganz ohnmächtig und schwach können das von ihm aufnehmen, weil er selbst dafür bereit war, auf seine Allmacht zu verzichten und ganz und gar sich nur aus seiner Liebe heraus uns zuzuwenden. Ja, was ist die Konsequenz? Er löst auf diese Art und Weise jeden Menschen, der diese Liebe annimmt und aufnimmt, aus dieser eigensüchtigen Sphäre des Ehrgeizes und der Machtgier heraus. Er löst uns da wirklich heraus. Und deswegen ist das so richtig formuliert. Seine Liebe ist wirklich ein wahres Lösegeld.